Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Ich bin sehr jung politisch aktiv geworden und als ich mit 15 in die Junge Union eingetreten bin, dann war das übrigens völlig undenkbar, dass der Oberbürgermeister von der CDU kommt. Und als ich später festgestellt, dass ich homosexuell bin, war für mich auch völlig klar, wenn man schwul ist, kann man nicht Oberbürgermeister werden. Heute ist das offenbar möglich.
Unser neuer Podcast Essen im Ohr.
Diesmal mit einer Spezialausgabe vor den Sommerferien, mit einem Jubiläum und mit einer Premiere, denn das erste Mal ist ein Gast zum zweiten Mal bei uns im Studio, Oberbürgermeister Thomas Kufen. Willkommen in der Ausgabe 111 von Essen im Ohr, Herr Kufen.
Ja, freue mich sehr. Da sieht man eben auch, dass wir Rheinland sind. 111 ist ein karnevalistisches Datum.
Wir haben das Schnäpschen weggelassen. Ne? Die Termine drängen ja und dazwischen machen wir einen interessanten Podcast. Aber erstmal die Frage, hat es Ihnen so gut gefallen beim letzten Mal, dass Sie gedacht haben, ich versuche es nochmal mit dem zweiten Besuch beim Podcast?
Ich habe positive Erinnerung, weiß aber nicht mehr genau, was wir da besprochen haben, weil ich war ja auch der allererste.
Der erste Oberbürgermeister. Wir hatten schon ein paar Gäste vorher, aber jetzt bei der Nummer 111 sind Sie der Erste, der das zweite Mal da ist. So, jetzt haben wir alle verwirrt, aber das Wichtige ist, beim zweiten Mal wird es natürlich für Fortgeschrittene, also ein bisschen anspruchsvolleres Plaudern. Wir haben Fragen eingesammelt und ich bin der Fragensteller jetzt, Christian Pflug mein Name. Ich blicke in dieser Ausgabe zurück auf manche der 110 Ausgaben, die wir schon produziert haben. Dazu haben wir einige ehemalige Gäste gefragt, wie der Podcast ankam, nachdem sie hier im Studio waren. Und die ehemaligen Gäste haben auch eine Frage an den Oberbürgermeister dagelassen. Das ist eine bunte Mischung. Und es gibt eine Menge Fragen von euch, den Podcast-Hörerinnen und Hörern, denn wir hatten dazu aufgerufen, Fragen an Thomas Kufen zu schicken. Schon vorab, die werden wir nicht alle schaffen, das ist viel. Vielleicht geben wir Ihnen einfach nachher noch ein paar mit.
Sehr gerne.
Ich habe die alle hier ausgedruckt, die 200 Seiten. Herr Kufen, hören Sie auch Podcasts zwischendurch?
Ja, sehr gerne sogar.
Auch mal einen von Radio Essen, also den Nachrichtenpodcast jeden Abend zum Beispiel mit Meldungen des Tages. Also extra in 5 Minuten zusammengefasst, ideal für gestresste Stadtoberhäupter.
Jeden Abend nicht, so ehrlich bin ich dann doch. Aber in der Tat, es ist ein gutes Medium.
Übrigens, alle Ausgaben von Essen im Ohr, wie auch die anderen Podcasts, die wir produzieren, findet man immer abrufbar bei radioessen.de und überall, wo es Podcasts gibt. So, das sind die wichtigen Worte vorweg.
Damit ist jetzt alles gesagt im Podcast, oder? Ja,
nein, Sie können noch nicht gehen, aber es ist alles vorab gesagt, was wichtig ist, damit man weitersuchen kann und viele andere Gäste hören kann. Und da kommen wir jetzt eigentlich auch zu, bevor ich die erste Einspielung habe. Können wir ja den Steckbrief schon weglassen, den haben wir im letzten Podcast mit Ihnen, den findet man ja noch. Stattdessen kommt die Einstiegsfrage unserer Hörermails, die finde ich echt super, nämlich Dustin Bock aus Rüttenscheid fragt, Herr Kufen, kann ich Sie mal treffen?
Auf jeden Fall, klar. Also es gibt Bürgersprechstunden, aber ich veröffentliche auch meine öffentlichen Termine und da gibt es viele Möglichkeiten. Also ich bin ansprechbar, ich bin nahbar und freue mich auch auf Kontakte.
Viele treffen Sie wahrscheinlich auch zufällig mal beim Friseur oder beim Kaffee trinken oder beim Griechen.
Beim Friseur ist schwieriger, beim Griechen, im Restaurant, auf dem Markt, bei Terminen. Das gehört dazu und ich bin ansprechbar und habe auch bisher wirklich kaum negative Erfahrungen gemacht, wenn Bürger auf mich zukommen, weil ich auch weiß und wahrnehme, dass wenn ich beim Abendessen sitze, dass da jetzt keine großen Diskussionen geführt werden können, aber dann verabreden wir uns, wir telefonieren anschließend und ganz oft kann ich helfen, manchmal nicht, aber das ist Rolle des Oberbürgermeisters, das nehme ich auch so wahr und nehme ich auch so an, ansprechbar zu sein für die großen und kleinen Themen, was die Menschen bewegt.
Geben Sie auch mal Autogramme wie ein Popstar, wenn jemand fragt am Nachbartisch, oh, der Oberbürgermeister?
Also ja, in der Tat, ich habe Autogrammkarten, aber meistens für Schulbesuche und da ist es heiß begehrt, aber das liegt wahrscheinlich eher am Amt, aber ich mache es gerne und dann gibt es auch immer auch eine klare Erwartungshaltung. Wenn du einmal angefangen hast, in der Schulklasse mit dem Autogramm schreiben, dann musst du den Klassensatz auch voll machen.
Und bekannt sind Sie ja in der Stadt mit fast 600.000 Einwohnern und Sie sind jetzt ja schon eine lange Zeit im Amt.
Das ist schon ich mache das jetzt seit 2015 mit großer Freude, mit viel Engagement. Es ist immer jeden Tag was Neues, was man auch lernt, was man entdeckt, auch in meiner Heimatstadt. Aber es ist vor allen Dingen auch eine große Ehre, Oberbürgermeister in der Stadt sein zu dürfen, in der man geboren ist, aufgewachsen ist. in der ich bisher mein 50-jähriges Leben verbracht habe. Ich kenne keine Stadt so gut wie Essen.
Letztes Mal waren wir kurz vor Ihrem 50. Geburtstag darauf hingewiesen. In dem Moment haben Sie gesagt, hier kommt zu viel Schärfe rein jetzt. Aber Sie haben jetzt erfolgreich gefeiert und inzwischen.
Ja, ich habe ein schönes Zitat bekommen zu meinem 50. Mit 50 kann man noch alles, man muss aber nicht mehr alles. Und insofern ist das, glaube ich, für die zweite Lebenshälfte auch ein guter Vorsatz.
Jetzt müssen Sie nämlich Antworten geben. Wir schauen aber erstmal zu einem der meistgehörten Podcast-Folgen von Essen im Ohr. Das war die Folge mit Essen Diese, die Memes-Seite, die virale und lokale Truppe mit vielen, vielen Followern. Robin von Essen Diese erinnert sich, da starten wir mal.
Essen im Ohr war tatsächlich der erste Podcast, bei dem wir als Gast waren. Insofern war das für uns auf jeden Fall eine neue Erfahrung, die echt Spaß gemacht hat. Und wir wurden auch relativ häufig darauf angesprochen, weil man zum ersten Mal unsere Stimmen gehört hat, was viele Leute irgendwie auch neu war. Seitdem ist tatsächlich einiges passiert. Wir sind im Internet sehr gewachsen. Aber auch im echten Leben haben wir echt viele Aktionen gemacht. Wir haben das Sondertrikot mit Rot-Weiß Essen gemeinsam gemacht, haben letztes Jahr die Neuauflage des Rühfests organisiert und machen das jetzt in diesem Jahr wieder. Da sind wir gerade mitten in den Planungsarbeiten und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr alle vorbeikommt.
Das war damals eine Wahnsinnsfolge, aber wir haben Robin auch gefragt, was er vom Oberbürgermeister wissen will. Was soll Herr Kufen tun?
Wenn er die gesamte Debatte um den Schriftzug am Handelshof mit einem Wort beschreiben müsste, welches wäre das?
Unerquicklich.
Ja, wir kommen immer wieder damit um die Ecke, ich weiß.
Ja, am Ende wird dort Essen stehen, das sagt alles aus.
Bevor wir jetzt tiefer in manche Themen einsteigen, noch etwas Allgemeines zur Arbeit des eines Oberbürgermeisters. Drei Fragen von Petra Hermanns aus Holsterhausen. Erstens, so viele Termine und Präsenz, wie entspannen Sie und schöpfen Kraft?
Ja, in der Tat, das gehört auch dazu. Und Entspannung, abschalten kann ich in der Regel dann wirklich im Urlaub nur, weil wenn ich in Essen bin, bin ich auch im Dienst. Das ist völlig klar.
Jetzt Sommer. Können Sie sich Urlaub gönnen, der länger als 3 Tage ist? Sind Sie weg?
Ja klar, muss, gehört dazu. Ich meine, ich bin auch ganz normal Beschäftigter. Ich habe Anspruch, Urlaubsanspruch. Ja. Mhm. Allerdings hält den keiner nach. Insofern, ich bin Samstag, Sonntag genauso viel unterwegs wie in der Woche. Aber das gehört dazu. So wie ich das Amt des Oberbürgermeisters verstehe, lebe ich dieses Amt. Und dazu gehört eben auch Präsenz am Wochenende. Aber es gehört eben auch eine Zeit dazu, wo man mal die Seele baumeln lassen kann. Und das kann ich in der Regel erst, wenn ich im Urlaub bin, mit ein bisschen Abstand zu meiner Heimatstadt Essen.
Da passt die andere Frage von der Petra. Welche Initiativen gibt es in Essen, um die mentale Gesundheit am Arbeitsplatz zu fördern?
Kruger Park. Also ja. Der Kruger Park ist mega. Es ist ein wirklich ganz toller, magischer Ort. Und der ist vor allen Dingen in den letzten Jahren wirklich zu einem wirklich auch sehr anerkannten und beliebten Ort für Familien geworden. Und auch viele Besucherinnen und Besucher außerhalb Essens kommen in den Kruger Park. Da haben wir jetzt auch einiges vor. Wir haben schon das Pflanzenschauhaus neu gemacht. Wir werden jetzt die Musikpavillon auch erneuern, was die Bespannung angeht. Ja, auch ein neuer Eingang ist geplant. Also wir investieren weiter auch in den Kruger Park, weil ich weiß, wie wichtig dieser Park auch für alle Essenerinnen und Essener ist und bleiben soll.
Für die mentale Gesundheit und um die Aufgaben zu bewältigen, vielleicht hilft uns ja irgendwann künstliche Intelligenz. Tatsächlich war bei Essen im Ohr mal Dr. Vanessa Just zu Gast, Expertin für künstliche Intelligenz. Eine lohnenswerte Folge. Wir schaffen heute nicht ihre Grußwerte und alle Facetten zum Thema, aber die Frage an den Oberbürgermeister, die hat direkt auch mit der KI zu tun.
Wenn ich noch eine Frage an den Oberbürgermeister loswerden dürfte, dann würde mich natürlich auch interessieren, wo dieser das größte Potenzial oder halt auch vor allen Dingen gesellschaftliche und unternehmerische Mehrwerte für KI sieht.
Ja, KI ist in der Tat eines der wichtigsten Themen. Es ist vor allen Dingen auch für uns als Verwaltung eine große Chance, auch noch bürgerfreundlicher zu sein, mehr Services zu entwickeln. Übrigens auch im Gespräch mit den Bürgern, im Kontakt, im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern. Wir erleben das vor allen Dingen da, wo wir Anfragen erhalten und feststellen, am Ende drehen sich 50%, 60%, 70% der Fragen, die uns erreichen, immer um den gleichen Themenkreis. Öffnungszeiten von Bürgerämtern, wo kann ich einen Pass verlängern, wo kann ich einen Führerschein abholen, wo kann ich ein Gewerbe anmelden. Und das kann heute auch KI machen. Das merken sie am Ende gar nicht. Ich finde trotzdem, man soll es immer auch sagen, dass da jetzt kein Mensch sitzt, sondern dass das künstliche Intelligenz steuert. Dann, wenn man offen damit umgeht, Ja, und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diese Fragen jetzt beantworten, haben dann eben die Chance, andere Dinge in der Stadtverwaltung zu tun. Denn wir haben auch das Thema Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel. Insofern können wir auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz nochmal andere Prioritäten setzen. Und zwar genau dorthin mit dem Faktor Mensch, wo die KI eben noch nicht gut genug ist oder auch keinen Platz haben soll. Denn auch bestimmte Entscheidungen, ich bin für eine mitfühlende Stadtverwaltung. Das heißt auch, dass wir uns in die Schuhe der Bürgerinnen und Bürger stellen, wie wir kommunizieren und wie wir bestimmte Dinge handhaben, selbst wenn der Spielraum sehr begrenzt ist. Und das würde ich ungern KI überlassen.
Der menschliche Faktor. Was KI auch nicht kann, ist Fußball spielen. Herr Oberbürgermeister, wir zeichnen diese Folge heute hier, das müssen wir sagen, am 28.06. auf. Da können wir erstmal nur über die Vorrunde sprechen. Wie hat Ihnen das deutsche Team gefallen und wer ist noch auf der Kandidatenliste für die Europameisterschaft am Schluss, also als Finalsieger?
Also erstmal große Überraschung, nach den ganzen Vorspielen der deutschen Fußballnationalmannschaft hatte man ja schon in Deutschland den Abgesang auf Fußball insgesamt und zum Schluss schwächelte sogar noch der Frauenfußball und jetzt sind alle wieder ganz euphoriert. Die Spiele haben gezeigt, was in der Mannschaft steckt, Julian Nagelsmann als Trainer, was er herausbringen kann. Insofern merke ich schon, es gibt eine große Euphorie, auch mit Fiebern, mit der deutschen Nationalmannschaft. Die werden weit kommen.
Wenn man mit allerdings muss man sagen, rangeht, wird man ja,
es ist immer überrascht. Eine Frage des Erwartungsmanagements. Wenn man allerdings schaut, wie die Spanier bisher durchmarschiert sind, also die sind sicherlich ganz vorne mit dabei. Während sich andere große Fußballnationen ja viel schwerer getan haben.
Ja, wir werden mal abwarten. Wir geben jetzt hier keine Tipps ab, weil wir es nicht absehen können, wann hier wer diesen Podcast hört. Vielleicht in 4 Jahren bei der nächsten Europameisterschaft und wer weiß, was dann so ist. Aber jetzt wird es konkreter. Tatsächlich eine Frage dazu am Rande von Christiane Maria Wassil aus Frohnhausen. Warum man am Kennedyplatz für Public Viewing überhaupt Eintritt bezahlen muss und viele Veranstaltungen, auch bei Essen Original, also auch das, was man dann an Getränken kauft, ist oft zu teuer.
Was ja, kann man die Frage kenne ich und da gibt es auch eine ganz klare Antwort drauf. Public Viewing macht ein privater Partner und der muss eben auch schauen, dass er die Investitionen dort auch rechtfertigt. Ich finde auch übrigens manchmal ein symbolischer Wert, was Eintritt angeht, hat ja auch eine lenkende Wirkung. Insofern kann ich das gut nachvollziehen, dass der Veranstalter sich dazu entschieden hat. Und bei Essen Original sage ich ganz klar, das ganze Bühnenprogramm, in diesem Jahr 3 Bühnen mit Top-Acts, Michael Schulte und Co., Weather Girls, alles umsonst draußen für lau. Ja, irgendwann muss das dann vielleicht auch beim Bierpreis auch irgendwie noch was reinkommen, damit wir uns beim nächsten Mal wieder so tolle Top-Acts und Musikbeiträge leisten können. Das eine geht nicht ohne das andere.
Sind Sie erleichtert, dass das wieder läuft? Ich meine, wir hatten Corona und letztlich ist Essen Original auch durch eine gewisse Krise gegangen, sich neu aufzustellen mit vernünftigen Kostenmanagement, dann auch ein gutes Programm zu machen.
Ja, ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung von Essen Original, weil die klare Fokussierung auch auf Familien richtig ist. Die Sportvereine ziehen mit, Wohlfahrtsverbände ziehen mit. Die Stadt Essen präsentiert sich auch als Arbeitgeberin sehr breit und sucht den Kontakt und Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern. Die Reduzierung auf weniger Bühnen, dann aber hochwertiger, aber eben auch immer mit lokalem und wirklich auch Ruhrgebiets Einschlag im Programm gefällt mir sehr gut. Und die Rückmeldung, die wir bekommen, zeigt eben, dass es angenommen wird.
Jetzt sind wir schon gedanklich in der Innenstadt, dann bleiben wir dort mal. Da ist ja nicht nur eitel Sonnenschein in den Köpfen beim Thema. Dauerbrenner sind Sauberkeit, Bettelei, Geschäfte sterben, Obdachlosigkeit, die im Stadtbild sichtbar wird. Und damit fangen wir an, denn wir hatten Janita Juwonen zu Gast, eine ehemalige Obdachlose aus Essen, die bei ihrem Besuch im Podcast nicht mehr auf der Straße lebte und anderen die Situation von Obdachlosen gezeigt hat und noch zeigt. Sie sagt selbst, was seitdem passiert ist.
Und seitdem ist ziemlich viel Neues passiert. Unter anderem ist mein erstes Buch, Die anderen, die harte Realität der Obdachlosigkeit, erschienen. Das ist keine Autobiografie, weil sowas wollte ich nie schreiben, sondern ich wollte gerne einen Perspektivwechsel mit dem Buch ermöglichen, da ich in meinen Stadtführungen immer wieder erlebt habe, dass viele Dinge einfach für Menschen mit Wohnung nicht sichtbar und greifbar war. Und wie mir gesagt wurde, ist mir das mit dem Buch auch ganz gut gelungen.
Janita kann sich auch noch gut an den Aufnahmetag hier im Podcast erinnern.
Woran ich mich am meisten erinnern kann, als ich bei euch im Podcast Essen im Ohr war, ist die freundliche Begrüßung und den sehr wertschätzenden Umgang miteinander.
Die Frage ist, gab es auch Reaktionen auf die Folge zum Thema Obdachlosigkeit mit Janita?
Ich wurde auf dem Podcast öfters mal angesprochen und es hat den Menschen gut gefallen. Das fand ich auch sehr schön.
Und natürlich haben wir die Janita auch nach einem Gruß und einer Frage an den Oberbürgermeister gefragt.
Die Frage an den Gast, die ich stellen möchte, das wäre: Was wird von Ihnen als Oberbürgermeister getan, um gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in Bezug auf Obdachlosigkeit und die daraus resultierende Gewalt gegen die Menschen in Essen vorzugehen? Ich würde mich über eine Antwort freuen und ich gratuliere euch zu der besonderen Folge und dass es diesen tollen Podcast Essen im Ohr immer noch gibt und weiterhin hoffentlich noch lange geben wird.
Dankeschön, das nehmen wir gerne entgegen und die Frage reiche ich weiter an Herrn Kufen.
Erstmal freue ich mich über die Erfolgsgeschichte, jetzt nicht mehr auf der Platte zu sein, sondern wieder eine Wohnung zu haben. Das ist der Einstieg auch wieder in ein geregeltes Leben, vielleicht auch in Erwerbstätigkeit, den Gesundheitsstatus zu verbessern. Denn viele Menschen, die wohnungslos sind, haben ganz oft noch weitere Probleme. Gesundheitliche Beeinträchtigungen, Drogenabhängigkeit. Manchmal auch haben sie sexualisierte Gewalt erfahren, Vergewaltigung. Für Frauen ist das nochmal viel, viel schwieriger als für Männer. Insofern freue ich mich wirklich über jede einzelne Erfolgsgeschichte, den Weg rausgefunden zu haben aus der Wohnungslosigkeit. Wir haben in Essen ein gutes System, was Hilfsangebote angeht. Notschlafstellen, auch Verpflegung, Ehrenamtliche, die sich wirklich sehr herzerwärmend auch immer wieder um Menschen, die im Straßenraum leben, die obdachlos sind, die wohnungslos sind, kümmern und betreuen. Das beeindruckt mich sehr, das unterstützen wir auch. Und gleichzeitig muss man immer wieder sagen, in Deutschland muss eigentlich niemand wohnungslos sein. Trotzdem kommt es immer wieder dazu. Und wenn man einmal drin ist in dem Teufelskreislauf, vielleicht auch dann nicht mehr die Ausweisdokumente hat, die Identität nicht mehr nachweisen kann, keine feste Meldeadresse hat, dann ist es eben auch schwierig, staatliche Leistungen zu empfangen, dann einen Vermieter zu finden, der so viel Vertrauen dann auch in eine solche Person setzt. Deshalb haben wir zum Beispiel mit den Wohnungsgesellschaften in Essen sehr vorbildlich auch bestimmte Anzahl von Wohnungen pauschal angemietet über unser Amt für Soziales und Wohnen, die zur Verfügung stehen für die Menschen, die raus wollen aus diesem Teufelskreis und wieder rein wollen in ein geordnetes Leben im Sinne von, dass man auch wieder eine Wohnung, ein Dach über dem Kopf hat und nicht ja mit der Angst auch auf der Straße sein muss, denn das erleben wir auch in Essen. Anfeindungen, Gewalt untereinander, aber eben auch von Jugendlichen gegenüber Menschen. Das sind in der Regel Jugendliche gegenüber Menschen, die wohnungslos sind. Da wird quasi noch mal eine Situation ausgetragen, wer steht noch eine Stufe schlechter auf der sozialen Leiter des Lebens. Und das sind insbesondere dann natürlich Menschen, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind.
Und was können Sie dagegen tun? Die Janita fragt ja auch, wie kann man das...
Also Hilfsangebote sind da.
Ja, ja. Aber und die gegen sind auch, die Kriminalität, die sich da auch manchmal zeigt gegenüber diesen Gruppen.
Ja, also zum einen natürlich der respektvolle Umgang. Und deshalb freue ich mich auch sehr, dass aus diesem Kreis auch im Podcast Essen im Ohr jemand eine Stimme bekommt, um die Hintergründe zu wissen. Denn allzu oft wird auch das abgetan. Ja, da ist man selber schuld, wenn man obdachlos ist. Da steckt auch ganz oft eine individuelle Geschichte hinter. Und das offen zu machen, ja, und ich kann nur für mich ganz persönlich sagen, seitdem ich Oberbürgermeister bin, mein letzter Termin im Jahr ist am 24. Dezember immer die Weihnachtsfeier für die Wohnungslosen. Am Anfang hatte ich gesagt, ich kann da mithelfen, Essen austragen. Das ist gar nicht gewünscht von den Menschen, die dorthin kommen, sondern sie wollen sich mit mir unterhalten. Und da gibt es ganz oft aus diesen Begegnungen danach auch Gespräche, vielleicht auch Hilfsangebote, die ich anbieten kann. Aber deutlich zu machen, das ist mein Beitrag. Ich bin auch der Oberbürgermeister der Menschen, die auf der Platte leben und schauen, wie wir gemeinsam auch in Würde dort rauskommen, ist etwas, was mein Beitrag ist, ganz persönlich.
Wir sind bei durchaus bedrückenden Themen, bleiben da, Thema Kriminalität. Die nächste Frage ist ein heißes Eisen, da gehen wir in Richtung Clan-Kriminalität, da müssen wir durch, Herr Kufen. Aber von vorne, erst vor wenigen Monaten war Justin Brosch zu Gast hier in diesem Studio. Er ist Blaulichtreporter und hat bei Essen im Ohr von seiner Arbeit erzählt, die keine Arbeitszeiten kennt und auch manchmal nichts für schwache Nerven ist. Justin stellt sich erstmal vor.
Hallo, ich bin Justin Brosch, Blaulichtreporter und war vor 2 Monaten zu Gast im Podcast bei Radio Essen. Ich werde heute immer noch auf diesem Podcast und auf meinen Beruf als Blaulichtreporter angesprochen.
Ja, und jetzt die Frage, wie angekündigt, zum Stichwort Clankriminalität.
Herr Oberbürgermeister, meine Frage an Sie. Wie arbeiten Polizei und kommunale Behörden zusammen, um etablierte Strukturen der Clankriminalität aufzubrechen und zu bekämpfen?
Ja, zum einen muss man feststellen, es ist zu lange weggeschaut worden. Seitdem ich Oberbürgermeister bin, gehen wir das Thema gemeinsam an mit der Polizei. Der Schwerpunkt liegt allerdings bei der Polizei, bei der Landespolizei. Wir unterstützen die BAO, die besondere Aufbauorganisation Clan, bei ihrer Arbeit. Das sind vor allen Dingen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes. Den haben wir aufgebaut, auch bei mir als Oberbürgermeister. Es waren 12 am Anfang, als ich ankam. Mittlerweile sind wir bei 59 Personen. Dazu kommen mittlerweile Kräfte, besondere Verbindungsbeamte, die auch dann die Polizei unterstützen, wenn der Kommunale Ordnungsdienst um 22 Uhr Dienst eingestellt hat. Das heißt, die sind dann auch bis nachts 3 Uhr am Wochenende mit der Polizei unterwegs. Und bei den entsprechenden Razzien, Samstag, Sonntag, sind auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer dabei. Nicht nur das Ordnungsamt, auch die Lebensmittelüberwachung, genauso wie die Bauaufsicht, genauso wie eben auch der Zoll oder das Finanzamt. Wir arbeiten ja Hand in Hand mit der Politik der 1000 Nadelstiche. Wichtig ist aber auch, dass wir die großen, dicken Fische kriegen. Deshalb wünschte ich mir auch, dass unsere tägliche Arbeit dann auch Erfolge zeichnet durch Staatsanwaltschaft und Gerichte, damit wir klar machen, dass wir das nicht tolerieren und nicht wollen in unserer Stadt. Und da zeigen wir klare Kante.
Wir werden das Thema sicher immer mal wieder aufnehmen und ich kann mich erinnern, vor anderthalb Jahren.
Es ist ein Langstreckenlauf. Es gibt keine schnellen Erfolge, weil die Strukturen auch über viele Jahrzehnte sich selbst überlassen wurden und auch gewachsen sind. Aber umso wichtiger ist, dass wir jetzt nicht nachlassen.
Jahr für Jahr zu schauen, welche Erfolge gibt's, was tut sich, das werden wir mit Fragen tun und Sie werden es jeden Tag wahrscheinlich auch immer wieder auf dem Tisch haben. Bleiben wir, ja, wie soll ich sagen, wenn wir schon bei Polizei sind, Herr Kufen, wir zeichnen ja dieses Interview kurz vor dem Wochenende mit dem AfD-Parteitag auf, aber wer das hier hört, hat schon viel Aktuelleres bei Radio Essen und anderswo gehört zu den Demos und Aktionen gegen rechts Ende Juni 24. Trotzdem kamen viele Fragen zu dem Thema, die auch nach dem AfD-Parteitag in der Grugerhalle aktuell sind. Ich will es nur streifen, wie gesagt, wir wissen nicht, wann wir das hier hören. Benjamin Boos fragt zum Beispiel, wie konnte es überhaupt passieren, dass da ein Vertrag mit einer Partei abgeschlossen wurde, deren Fraktionen in mehreren Bundesländern als gesichert rechtsextrem eingestuft werden? Das ist ein Teil der Fragen, die in die Richtung gehen. Und die andere von Inga Tillmann fragt aus Essen Süd, wie kann in Zukunft verhindert werden, dass die Grugerhalle von rechtsextremen Parteien gemietet wird?
Ja, zwei sehr gute Fragen. Der Vertrag mit der AfD stammt aus Januar 2023. Mittlerweile schauen wir ganz anders auf die AfD. Ich erinnere an die Konferenz in Potsdam, wo auch Vertreter der AfD über Remigration philosophiert haben. Also Menschen, die hier geboren sind, aber einen Migrationshintergrund haben, sollen das Land verlassen. Wir haben einen Europawahlkampf erlebt, wo der Spitzenkandidat der AfD darüber sich Gedanken macht, ob denn vielleicht nicht alle bei der Waffen-SS kriminell waren und sich an Straftaten und Verbrechen beteiligt haben. Ja, und wir haben einen Spitzenpolitiker der AfD in Thüringen, der offen SA-Kampfparolen verbreitet und selbst dann noch, als er schon angeklagt wurde. Das zeigt für mich und zeigt für uns im Stadtrat, es gibt eine schleichende weitere Radikalisierung der AfD. Die Grenzen des Unsagbaren werden immer weiter verschoben und ausgetestet, wie weit man denn in die Sprachkiste der Nationalsozialisten greifen kann. Das wollen wir nicht und das haben wir deutlich gemacht und insofern wollen wir auch zukünftig das verhindern, weil ich möchte auch nicht, dass wir auch nur in die Grenze kommen, dass es passieren kann, dass in unserer alten Synagoge, die auch eine Veranstaltungsstätte der Stadt Essen ist, dass dort der Holocaust geleugnet wird oder dass dort das Existenzrecht Israels abgesprochen wird oder da auch SA-Parolen gerufen werden. Deshalb wollen wir zukünftig eine klare, verbindliche Aussage von demjenigen, der solche Räumlichkeiten mietet, dass er alles tun wird, um das zu verhindern. Kurzum, mit Blick auf die AfD, solange sie nicht im Verfassungsschutzbericht als verfassungsfeindlich steht, das tut sie nicht, hat sie einen Anspruch, wie alle anderen Parteien auch, diese Räumlichkeit auch bei der Stadt Essen in Anspruch zu nehmen und zu mieten.
Zwei Dinge noch dazu kurz. Das erste wird Sie freuen. Günter Weiser aus Frohnhausen schreibt, ich möchte erstmal unseren Oberbürgermeister loben, dass er sich so in den Arm des Gesetzes gegeben hat, um das Auftreten der AfD im Ruhrgebiet zu hindern. Das hat ihm bestimmt viel Kraft und Ärger gekostet. Sie müssen einfach nur nicken.
Beides. Ich hab offenbar jetzt Brieffreundschaften mit hartgesottenen AfD-Anhängern auf ganz Deutschland. Den Zuspruch gab es aus Essen.
Hartgesottene AfD-Anhänger und auch Wählerinnen und Wähler, das wissen wir auch von der Europawahl, gibt es natürlich auch in Essen. Und würde mal so behaupten, einige haben durchaus auch Fragen geschrieben. Lothar aus Altendorf zum Beispiel, der stört sich an zu vielen ausländischen Mitbürgern in Altendorf. Wir bekommen immer mehr zugeteilt. Warum wird der Stadtteil immer mehr zum Müllkippe? Die lieben Ausländer entsorgen ihren Müll einfach neben den verschiedenen Containern. Wenn Sie sowas im Gespräch haben, was sagen Sie dem?
Ich habe das regelmäßig im Gespräch. Ich war jetzt vor kurzem noch in Altendorf im Bürgergespräch, im Bürgerdialog. Ich mache das auch ganz bewusst, dass ich in diese Stadtteile gehe mit vielen weiteren Vertreterinnen und Vertretern der Stadtverwaltung, um einfach auch präsent zu sein und Fragen zu beantworten. Das Thema Müll spielt eine große Rolle. Ich sage mal als allererstes, es kommt niemand aus Borbeck, aus Bredeney oder aus Beddingrade, um Müll in Altendorf, Altenessen oder in Vogelheim und Katterberg abzuladen. Das ist vor allen Dingen aus dem Stadtteil selbst ärgerlich genug. Insofern, wir leisten unseren Beitrag nicht nur in Entsorgungsbetriebe, sondern mit der Einführung des Mengemelders räumen wir sehr schnell wilde Müllkippen ab. Das ist ein Instrument, was immer mehr nachgefragt wird, auch gerade in den nördlichen Stadtteilen. Mit der negativen Begleiterscheinung, ja, wir räumen mit Schmutzfinken hinterher. Es ist offenbar manchmal gar nicht mehr attraktiv, Sperrmüll zu bestellen, weil man weiß, ich stelle es einfach raus und der Nachbar, der eine saubere Straße haben will, meldet es beim Mängelmelder. Das weiß ich und am Ende zahlt es die Allgemeinheit, aber ich bin sehr dafür, da wo Müll ist, den schnell wegzuräumen, denn sonst kommt noch was dazu. Manchmal wundere ich mich selber, wo der ganze Müll herkommt. Manchmal habe ich den Eindruck, kann man sowas Sperrmüll schon bei Amazon bestellen, was da vor die Tür geliefert wird. Es ist echt verrückt, aber wir können nur dranbleiben und hoffen, dass die Bürgerinnen und Bürger auch nach wie vor sensibel damit umgehen und uns dabei unterstützen, unsere Stadt sauber zu halten. Denn das ist der Anfang. Wenn es nicht sauber ist, wissen wir genau von einer Spirale, die auch schnell in Gewalt und Kriminalität enden kann.
Das Thema schließen wir ab. Wir haben ja jetzt keine Kurzsatzrunde. Ich nenne es mal die Kurzfragenrunde. Mhm. Ich habe so ein paar Sachen untereinander. Okay. Wir versuchen sie mal, ob wir so kurz hinkriegen und Sie in ein paar Stichworten antworten, damit wir da ein paar Sachen schaffen. Paul Schulz aus Freisenbruch fragt zum Beispiel, Herr Kufen, warum erhebt die Stadt Essen 852 Euro Hundesteuer für Hunde der Liste 1, obwohl feststeht, dass von den Hunden keine erhöhte Gefahr ausgeht?
Ja, das ist ja im bundesweiten Thema. Listenhunde sind gelistet, die Rassen sind bekannt und wir halten uns da an den Empfehlungen, die auch andere Städte tun.
Andrea Reinders aus Schonnebeck fragt, warum hat Herr Kufen erst nach seiner Wahl zum OB offiziell gemacht, dass er homosexuell ist?
Ui, das stimmt nicht. Ich habe das schon vorher gemacht, damit auch jeder wusste, wo man bei mir dran ist. Aber nach der Wahl haben wir erst geheiratet, das stimmt. Oder erst verpartnert und dann geheiratet, das stimmt.
Süleyman Saka aus Rüttenscheid möchte wissen, wann werden die kaputten Blitzer in Essen wieder repariert? Und wenn Sie die Frage nicht beantworten können, gibt es noch eine zweite ganz andere. Gibt es einen Plan, wie das wilde Grillen am Stadtgarten und anderen öffentlichen Plätzen geregelt werden kann? Fangen wir mal damit an mit dem wilden Grillen.
Ja, also ich finde nach wie vor, es muss Möglichkeiten geben, auch in Essen zu grillen. Insbesondere für die, die vielleicht selbst die nicht die Möglichkeit haben, weil sie keinen oder nur einen zu kleinen Balkon haben, keinen Garten, kein Gartenstück oder keine Freunde haben, wo man sich zum Grillen treffen kann. Allerdings muss das Umfeld auch mit berücksichtigt werden. Und da sind wir sehr genau dran. Auch gerade im Löwental hatten wir auch eine Entwicklung, die uns nicht gefallen hat. Eine zu kleine Fläche für zu viele Menschen. Da müssen wir ordnend eingreifen. Stadtgarten ist genauso ein Bereich, den wir uns auch anschauen. Genauso auch eine Fläche in Altenessen. Und wir haben ja auch schon reagiert. Am Haumannplatz zum Beispiel hat dann die Bezirksvertretung das Grillen wieder eingeschränkt. Wir sind nah dran. Allerdings muss ich auch sagen, mittlerweile, wir haben so wenig wirklich schöne Tage an einem Samstag, Sonntag oder Feiertag, ja, dass die Leute dann auch an solchen Tagen rausziehen und grillen wollen, das ist auch verständlich, auch angesichts der vielen Regentage, die wir gerade in diesem Jahr hatten. Insofern, Toleranz für alle Seiten und mit allen, da muss man auch in einer Stadt schauen, dass wir gut miteinander auskommen.
Auch da Müll mitnehmen. Obwohl Mülleimer manchmal sehr überfordert sind.
Ja, natürlich. Ich kenne meine Stadt und manchmal ist nicht die Frage, ob wir zu viel oder zu wenig Mülleimer haben, sondern ich wäre schon froh, wenn die mal getroffen würden, die Mülleimer. Denn manchmal wird der Müll genau neben dem Mülleimer abgelegt.
Jetzt habe ich noch eine Frage von Michael Ritschka aus Frillendorf. Wir hatten das vorhin mit der KI, da ging es mal ein bisschen um Abläufe auch in den Behörden. Warum arbeiten Essener Ämter so langsam? Seit 15 Monaten warte ich auf eine einfache Grundbucheintragung. Dasselbe hat, oder anders, Wolf Sieveke aus Fischlaken. Warum bekomme ich keine Antwort auf meinen Antrag zur Förderung meines Balkonkraftwerks? Offensichtlich malen die Mühlen an manchen Stellen noch ein bisschen langsam.
Gut, geben Sie mir die Kontaktdaten. Wir gehen der Sache nach. Ich habe auch regelmäßig Ansprachen, warum warte ich so lange auf meine Baugenehmigung? Dann gucke ich nach Und siehe da, der Architekt hat die Unterlagen gar nicht vollständig eingereicht. Also es liegt nicht immer nur an der Stadt, das ist mir manchmal auch zu einfach. Aber ja, bei uns arbeiten auch Menschen, es kann aber was schiefgehen in der Kommunikation. Und da sind wir in der Tat nicht gut, so Zwischenmeldungen mal zu geben. Sagen wir, ja, arbeiten dran, sondern wir sind total fleißig. Und der Bürger sieht aber nichts davon, weil wir eben bestimmte Recherchearbeit zu tätigen haben, um bestimmte Abstimmungen herbeizuführen, Abstimmungen mit anderen Ämtern. Da kommen wir einfach nicht dazu und sind nicht gut genug, den Antragsteller, den Petenten auch mal eine Rückmeldung zu geben. Wir stehen da und da und melden sich mal in 2 Monaten wieder. Vorher macht es gar keinen Sinn. Aber in 2 Monaten ist die Antwort dann da. Also ist aber auch kein Essener Phänomen. Das gilt für alle Verwaltungen. Aber da arbeiten wir dran, dass wir die Kommunikation nach innen und nach außen kontinuierlich verbessern, ist eine Daueraufgabe. Aber die beiden Fälle nehme ich gerne auf. Gucken wir uns an.
So, ich erinnere nochmal an die Kurzrunde, aber ich weiß, die Themen haben vieles in sich. Ne?
Ich mache es mal kurz.
Pascal Norgal, ja, wir Radioleute kriegen das dann auch nicht immer hin. Pascal Norgal aus Rüttenscheid sagt, sehr geehrter Herr Kufen, wie steht die Stadt zu den aktuellen Herausforderungen im Umgang mit der Stadttaubenpopulation? Um welche konkreten Maßnahmen planen Sie zum Beispiel am Gildehof-Tunnel, um sowohl den Tierschutz als auch die Sauberkeit und Sicherheit in unserer Stadt zu gewährleisten? Das ja, kurz zu beantworten ist sicher schwer.
Ja, ist ein Spagat. Wir haben ja gute Erfahrungen mit entsprechend Taubenschlägen, die wir auch etablieren. Der Tunnel am Gildehof ist eine grundsätzliche Frage. Da müssen wir die ganze Deckenkonstruktion erneuern, das geht nicht mal eben. Und vor allen Dingen auch die Belange des Tierschutzes sind dort eine Priorität für uns. Und da zu unterscheiden zwischen, ich sag's mal ganz kurz, zwischen Taubenhassern und Taubenliebhabern, da kann man es wahrscheinlich auch nicht immer allen recht machen.
Jetzt hätte ich noch so viel Ruhebänke, Kreibes, Stähle, da sind zu wenige. Stadtentwicklung an sich, Johann Michael Seiler Grundschule, da gibt es Probleme. Neubau, Sportanlage an der Hubertusburg, Rürupstraße immer öfter als Rasestrecke, Kita, Notstand kommt mehrfach und auch zum Ratentscheid. Wir schaffen das nicht alles. Ich nehme das in den Speicher, gebe Ihnen vielleicht sogar was mit oder schicke Ihnen das nochmal, sodass wir das Stück für Stück vielleicht beantworten können, um zu beweisen, es kommt doch eine Antwort von der Stadt Essen.
Ich glaube, dass ich so ziemlich alles beantworten kann. Kita zum Beispiel im letzten.
Ja, das bei Kita kann ich sagen, das sind oft Probleme, überhaupt einen Platz zu bekommen. Und ich blätter gerade mal, wo wir das haben.
Also bei der Quote
oft in Notbetreuung, fast immer, das ist keine Ausnahme mehr und es fehlen Leute in Vollzeit, also auch ein Personalmangel, das hören wir ja von vielen. Auch Julia Große-Siestrup sagt, sie hat 2 Kinder im Kita-Alter und die aktuelle Kinderbetreuung, das System steht kurz vor dem Zusammenbruch. Das betrifft wohl ganz Deutschland, schreibt sie auch schon und schreibt auch, also wie es ihr damit geht. Also das sind die längsten Fragen, auch da sieht man, wie viel Druck da auch hinter ist.
Also wir haben uns das angeschaut und werben ja auch wirklich für neue Kräfte, Erzieherinnen und Erzieher in Kitas. Müssen leider auch feststellen, selbst die, die sich für diesen Beruf entschieden haben, brechen auch zu einem bestimmten Teil nach 5, 6, 7 Jahren den Berufsstand wieder ab, entscheiden sich für etwas anderes. Das verschärft die Situation. Gleichzeitig haben wir aktuell eine Unterdeckung im Bereich der Tagespflege. Auch da wollen wir mehr Werbung machen. Das ist ja auch eine gute Alternative, gerade für kleinere Kinder, unter 3-Jährige. Ja, wir sind fast bei 40% bei den unter 3-Jährigen, fast bei 100% bei den über 3-Jährigen. Wenn sie selber keinen Platz haben, nützt ihnen das überhaupt nichts. Dann haben sie trotzdem den Eindruck, es läuft nicht richtig. Wir schauen uns das genau an. Insgesamt kann ich nur sagen, auf die Zahlen geschaut, liegen wir im Ausbauplan und auch die Anzahl derjenigen, die den Rechtsanspruch gegen uns einklagen, ist rückläufig in den vergangenen Jahren. Also wir tun was und es ist auch spürbar und trotzdem sind wir noch nicht da, wo wir hinwollen.
Herr Kufen, man merkt, wie viel Sie sich am Tag beschäftigen, wie viele Themen. Ich habe gerade ein paar vorgelesen und da Gehwegparken habe ich noch und ich habe gleich noch 2 O-Töne zum Abschluss. Platzt einem bei so vielen Themen nicht mal der Kopf?
Nee, das macht ja den besonderen Reiz auch aus in der Kommunalpolitik. Es ist unmittelbar. Ja, es reicht für mich nicht aus, Probleme zu beschreiben. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten von mir, dass ich Probleme löse. Und das ist mein Job, Tag für Tag, für diese Stadt.
War das eigentlich schon immer Ihr Traum, Oberbürgermeister zu werden?
Also, nee, eigentlich wollte ich ja Jedi-Ritter werden, aber da sind die Berufschancen nicht so gut. Also ich sag das nochmal ganz klar, ich bin sehr jung politisch aktiv geworden. Und als ich mit 15 in die Junge Union eingetreten bin, das war 1988, dann war das übrigens völlig undenkbar, dass der Oberbürgermeister von der CDU kommt. Und als ich später mich politisch engagierte und festgestellt, dass ich homosexuell bin, war für mich auch völlig klar, auch wenn man schwul ist, kann man nicht Oberbürgermeister werden. Heute ist das offenbar möglich. Ich finde, das ist auch ein Fortschritt auch in unserer Gesellschaft, dass nicht sexuelle Orientierung oder das Parteibuch entscheidet, sondern ist er der Richtige oder der Falsche für dieses Amt.
Wer weiß, wofür Sie zukünftig noch der Richtige sind, wo wir Sie wieder sehen. Aber wir freuen uns, wenn Sie hier in Essen sind und folgende Dinge noch beantworten. Ja, schönes Wetter, wir müssen über das Wetter reden. Malte Witt, Diplom-Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst, war, ich glaube, vorletztes Jahr bei uns im Podcast, heute in der Jubiläumsausgabe. Da blickt er auch noch mal kurz zurück.
Hallo, ich bin Malte Witt, Meteorologe vom DWD und war in einer der ersten Episoden des Podcasts zu Gast und höre auch heute noch gern die Gespräche mit Persönlichkeiten aus der Stadt.
Und da kommen wir zur Frage vom Wettermann.
Herr Kufen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Als Meteorologe beschäftigt mich das Thema Klimawandel täglich. Auf welche konkrete Maßnahmen in unserer Stadt zur Anpassung an den Klimawandel blicken Sie mit Stolz? Was können andere Kreise und Kommunen von Essen lernen? Wo kann die Stadt Essen selbst noch besser werden? Vielen Dank, viele Grüße, Malte Witt.
Gleich mehrere Fragen.
Ja, unser Ziel ist, klimaneutral zu werden bis 2040. Dafür haben wir einen sehr ambitionierten Plan aufgelegt. Den wollen wir einhalten. Da brauchen wir Unterstützung auch von Landes- und Bundespolitik, denn diese Maßnahmen sind auch sehr kostenintensiv. Worauf ich besonders stolz bin, ist unser eigengefördertes Solarprogramm, was wirklich sehr gut nachgefragt ist. Auch die Betonkraftwerke und ähnliche Förderung wird wirklich gut angenommen. Und vor allen Dingen bin ich sehr stolz, dass wir diese Themen Umweltschutz, Klimaschutz auch in Kitas, in Schulen tragen, da bei den jungen Menschen ansetzen. Wo wir noch nicht gut sind, sicherlich bei dem Thema energetische Gebäudesanierung für städtische Immobilien, aber insgesamt auch. Da ist leider auch so, dass manchmal das, was aus Berlin kommt, die Leute nicht motiviert, in Klimaschutz zu investieren, sondern eher irritiert und dann lieber noch mal schnell ausgetauscht wird, die Gasheizung statt auf andere Techniken zu setzen. Insofern brauchen wir da auch ein stärkeres Stringenz. Wir tun das aber in guter Abstimmung. Da zahlt sich jetzt auch aus, dass wir grüne Hauptstadt Europas 2017 waren, in einem guten Austausch auch mit anderen europäischen Städten, die in einigen Bereichen weiter sind, auch insbesondere was die Förderung von Radwegen angeht, auch ÖPNV. Aber manchmal sind wir auch ein gutes Beispiel für die. Und insbesondere was das Thema Bürgerbeteiligung angeht, können da auch andere Städte von uns lernen.
Wir bleiben einmal noch beim Thema Klima und das wollte ich schon immer mal machen, den ersten Bürger der Stadt mit dem letzten Bürger der Stadt in einem Podcast zusammenbringen. Wissen Sie, wer der letzte Bürger der Stadt ist? Ist ja schwierig, wenn es einen ersten gibt, muss es auch einen letzten geben, ne?
Nee, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt.
Ich habe auch lange überlegt, ich habe einfach mal definiert, es ist jemand von der letzten Generation. Philipp Navrath war nämlich
als Gast. Das Thema mit Z im Telefonbuch, aber...
Also Philipp war als Gast letzten Herbst bei uns, hochspannendes Gespräch und jetzt hat er uns nochmal seine Erinnerungen für diese Jubiläumsausgabe geschickt.
Hallo, ich bin Philipp Navrath aus Katermerk. Ich bin von der letzten Generation und letzten Herbst war ich zu Gast beim Podcast in Radio Essen, Essen im Ohr. Viele, viele Menschen aus meinem Verwandtenkreis haben mich tatsächlich darauf angesprochen, ohne dass ich sie da vorher drauf angesprochen habe, was mich sehr, sehr gefreut hat. Viele Leute haben das erste Mal wirklich verstanden, was ich so mache und sich den Podcast ganz angehört. War viel einfacher, als mit allen persönlich zu reden, muss ich auch sagen an der Stelle.
Natürlich hat der letzte Generation Bürger der Stadt auch eine Frage an den ersten Bürger der Stadt.
Herr Oberbürgermeister, was würden Sie sich von Ihrer Partei auf Bundes- und Landesebene so wünschen, um die Möglichkeit zu haben, Essen zukunftssicher und auch klimafreundlich zu gestalten? Und was steht Ihnen da im Weg und was wird Ihnen da von Ihrer eigenen Partei in den Weg gestellt?
Ist ja eine gewisse kleine Unterstellung drin.
Ja, genau. Also letzte Generation habe ich Respekt vor dem Engagement junger Menschen im Umweltschutz und Klimaschutz. Achtung, Ironie, es gibt mittlerweile auch Initiative Enkelkinder der letzten Generation. Also Gott sei Dank geht es ja weiter. Mhm. Es ist nicht die letzte Generation, mit der wir dort sprechen. Ich glaube vor allen Dingen, wir müssen handlungsfähig bleiben und da, wo wir es noch nicht sind, stärker werden als Kommune, um die Probleme unserer Zeit zu lösen. Ein Großteil der Lösung liegt außerhalb der Regelungskompetenz einer Kommune, aber viele eben auch bei uns. Und nach wie vor drücken uns die Altschulden, wenn die uns weggenommen würden, oder wenn es nicht geklärt wird, uns irgendwann die Zinslast erdrückt und wir nicht mehr investieren können, auch gerade in Umweltschutz und Klimaschutz, dann sieht es schlecht aus. Also das Thema kommunale Finanzausstattung, damit wir investieren können, ist eins, wo auch meine Partei auch auf Bundesebene den Kommunen in großen Städten auch weiter entgegenkommen kann und ich finde auch muss.
Ich mache Ihnen zum Schluss noch ein Geschenk, nämlich die Frage von Tim Büttgen aus Borbeck. Und für jemand, der weiter Oberbürgermeister bleiben will, wollen Sie doch, oder?
So sieht es aus, ja. Aber das entscheiden die Bürgerinnen und Bürger.
Ist das die Möglichkeit, aber zu sagen oder die Frage zu beantworten, Herr Kofen, wie möchten Sie in Zukunft Essen verbessern und warum sollten Sie Oberbürgermeister bleiben, schreibt der Tim.
Ich glaube, die Essenerinnen und Esser kennen mich. Klingt ein bisschen wie Angela Merkel, aber ich würde sagen, das ist auch die Wahrheit an der Stelle. Mhm. Ich stehe für einen sehr offenen und bürgernahen Politikstil und auch gerade in Auseinandersetzung mit der AfD auch für klaren Kurs und Haltung. Und deshalb glaube ich, das ist jenseits von politischen Fragen, die man mal rechtsrum oder linksrum beantworten kann, auch eine Frage, Oberbürgermeister ist ein Amt auch mit einer Persönlichkeit. Insofern, ich kann nur für mich werben und für meine Art, Politik zu machen. Die ist zusammenführend, die ist nicht ausgrenzend, die ist vor allen Dingen auf diese Stadt Essen mit ihren 50 Stadtteilen ausgerichtet. Und wir sind noch längst noch nicht fertig. Wir haben vieles auf den Weg gebracht. Ich sag mal, 70% unseres Investitionsbudgets geht mittlerweile in den Schulbau. Das wäre schon ärgerlich, wenn meine Nachfolgerin oder mein Nachfolger demnächst alle Schulen eröffnet, die ich angeschoben habe. Das würde ich schon ganz selber machen. Insofern haben wir noch ein bisschen was vor.
Stimmt, so habe ich das noch gar nicht gedacht. Also es werden aber andere Kandidatinnen und Kandidaten kommen und zur Wahl begleiten wir von Radio Essen das natürlich. Der Rat der Stadt Essen hat vor kurzem eine Resolution beschlossen, der Lokalfunk soll in Essen bleiben. Das möchte ich hier auch nochmal erwähnen, dass da die Fraktionen zusammengestimmt haben und da sagen Sie als Oberbürgermeister lieber ein kritischer Journalist als keiner mehr oder wie könnte man das übersetzen? Denn es geht darum, dass das Radio nicht zu, also die Lokalradios nicht zusammengelegt werden sollen, denn Wirtschaftlichkeit ist ein Thema im ganzen Land, auch gerade kleinere Sender haben da Probleme, dass Budgets begrenzt werden sollen, sodass wir vielleicht keinen Reporter mehr am Wochenende bezahlen können und da hat sich der Rat positioniert.
Ja, weil auch der Rat selbst bei kritischem Journalismus sagen muss, die Medienvielfalt ist in den vergangenen Jahren nicht größer geworden. Und wir brauchen übrigens auch einen Wettbewerb unter den Medien selbst. Und das Radio erreicht nochmal eine andere Zielgruppe. Das haben wir übrigens auch gerade in Krisenzeiten sehr zu schätzen gewusst, ob beim Hochwasser oder bei Corona. Das Radio ist das Medium, was am Ende auch die Menschen erreichen kann, wenn die Zeitung nicht mehr ausgetragen wird. Insofern, mit Blick auf die Resilienz unserer Stadt, ist ein lebendiger Hörfunk wichtig, ein lebendiges Radio und auch ein Programm, was zugeschnitten ist auf eine Stadt. Natürlich kann ich auch mit Blick auf Musikgeschmack und die Themen ein Programm gestalten, was ich von Duisburg bis Dortmund hören kann. Dann fehlt aber die lokale Färbung. Dann geht es am Ende nur noch im Herbst über das Thema Grippe und Schnupfen, weil das geht dann überall, alle Bürgerinnen und Bürger an. Und im Frühjahr reden wir über Allergien, aber wir reden eben nicht mehr über die gesperrte Straße, nicht mehr über die Verbesserung Umweltschutz und Klimaschutz, über die Kita-Plätze, die fehlen in einer Stadt. Und das ist die Erfahrung, die wir ja weltweit sehen. Da, wo es keinen Journalismus mehr gibt, ist am Ende auch die Demokratie gefährdet. Wir haben am Ende weniger Wahlbeteiligung, weniger Bürgerinnen und Bürger, die kritisch sind, auch mit ihren Politikerinnen und Politikern. Und deshalb braucht eine gute und stabile Demokratie auch eine reiche, haltige und vielfältige Medienlandschaft. Und dazu gehört eben auch der Hörfunk.
FDP, Grüne, SPD und CDU haben dafür gestimmt. Wir danken für diese Unterstützung, die ja auch Richtung Landesregierung und die geht
es haben Medienpolitik alle bis auf die AfD dafür gestimmt.
Und das auch, genau, ein Einzelbewerber. Aber das ist uns wichtig, das auch nochmal zu sagen, wir brauchen jetzt nicht, die Stadt zahlt uns kein Geld, wir leben von Werbung, sondern es geht um Rahmenbedingungen, die landesweit für Lokalfunk auch in Landkreisen und so gemacht werden. Deswegen auch da vielen Dank. Sie haben ja auch Kontakt zu anderen Kolleginnen und Kollegen und zum Teil Ähnliches gehört. Ich wollte das nur noch mal platzieren, weil es gerade in diesem Jahr auch aktuell ist. Aber dann war es das eigentlich schon. Sie haben das letzte Wort gleich, Herr Kofen. Aber ich mache mal die Verabschiedung. Das war die 111. Folge von Essen im Ohr. Ihr könnt gern auch die 110 Folgen davor hören. Ihr findet alle Ausgaben überall da, wo es Podcasts gibt. Und naja, wer mitreden will oder sich beschweren will oder was auch immer, kann sich melden unter podcast@radioessen.de. Ich bin Christian Pflug und übergebe zum Schlusswort an den Gast, der bei Essen im Ohr wie gewöhnlich das letzte Wort hat, Oberbürgermeister Thomas Kofen. Sie dürfen.
Wir haben über vieles gesprochen, was Bürgerinnen und Bürger kritisieren. Sauberkeit, fehlende Kita-Plätze, Umgang miteinander, Umweltschutz, Klimaschutz. Ich kann mit Kritik gut umgehen. Weil jede Form von Kritik, wenn sie angemessen und sachlich vorgetragen wird, zeigt mir auch, da ist ein Interesse an unserer Stadt. Und das freut mich. Und jenseits aller Kritik erfahre ich für meine Arbeit, aber wie auch aus der Stadtverwaltung, wirklich sehr, sehr viel Zuspruch. Die Leute leben gerne hier, freuen sich über die positive Entwicklung in vielen Bereichen. Und das gute Zusammenleben und der Zusammenhalt ist etwas, an dem alle mitarbeiten müssen. Und deshalb finde ich nach wie vor, Essen ist eine ganz großartige Stadt. Und darüber berichten Sie, das muss ja auch eine schöne Aufgabe sein.
Essen im Ohr. Der Podcast-Talk mit Christian Pflug. Überall da, wo es Podcasts gibt.